HR Info. Himmel und Erde.
Im Jahr 2018 hat eine externe Untersuchung das ganze Ausmaß des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche hierzulande offengelegt. Im selben Jahr haben die französischen Bischöfe eine externe Kommission mit einer Untersuchung beauftragt. Deren Bericht wurde in der vergangenen Woche vorgelegt. Das Ergebnis erschüttert das ganze Land. Und damit willkommen zu einer neuen Ausgabe von Himmel und Erde. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Unsere weiteren Themen heute: unsere letzte Chance. Der Limburger Bischof Betzing zum Reformprozess, den Papst Franziskus der katholischen Kirche verordnet hat und der an diesem Wochenende im Vatikan eröffnet wird. Es ist möglich, Frieden zu schaffen. Angela Merkel beim Weltfriedenstreffen der Religionen in Rom. Und die Stimme der Gerechtigkeit und der Versöhnung. Desmond Tutu, der frühere Kapstädter Erzbischof, ist 90 Jahre alt geworden. Aber zunächst nach Frankreich. Fast 3 Jahre lang hat eine unabhängige Kommission aus Juristen, Psychologen, Soziologen sowie Historikern, Medizinern und Theologen recherchiert. In den Archiven der Kirchen, aber auch von Justiz, Polizei und Presse. Es ging darum, das Ausmaß des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche in Frankreich zu erheben. Auch viele Betroffene und Zeugen wurden gehört. Das Ergebnis erschüttert ganz Frankreich.
Die Stille im Pariser Pressesaal ist erdrückend, als François Deveau, selbst Missbrauchsopfer und Gründer der Vereinigung La Parole Libérée, das Rednerpodium betritt. Was Sie verstehen müssen, meine Herren, ist, Sie sind eine Schande für die Menschlichkeit, sagte Deveau in Richtung der anwesenden Bischofsvertreter und des Papstbotschafters. In einem fast drohenden Ton fordert er sie auf, sie müssen für jedes dieser Verbrechen bezahlen.
Vous devez payer pour
Um die 3000 potenzielle Täter hat die unabhängige Untersuchungskommission SIAS im Zeitraum von 1950 bis 2020 ermittelt. Zu 95% handelt es sich dabei um Männer, meist Priester, Ordensleute und andere kirchliche Mitarbeiter. Der fast 3000 Seiten lange Bericht zeigt auch, die Opfer waren zu 80% Jungen, im Schnitt zwischen 10 und 13 Jahren alt. Bei fast einem Drittel der Taten handelt es sich um Vergewaltigungen. Die katholische Kirche habe jahrzehntelang weggeschaut, kritisiert Kommissionspräsident Jean-Marc Sauvé. Vor allem gab es ein Muster von Nachlässigkeit, Versäumnissen, Schweigen und institutioneller Vertuschung, das einen systemischen Charakter hatte. Bis Anfang der 2000er Jahre habe es eine totale und grausame Gleichgültigkeit gegenüber den Opfern gegeben, so Jean-Marc Sauvé. Um die Dimension des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche zu beleuchten, wurde 2018 die unabhängige Kommission SIAS von der französischen Bischofskonferenz ins Leben gerufen. Ein schmerzlicher Prozess, zitiert Kommissionsmitglied Alice Casagrand, ein Opfer.
Cette sortie du silence.
Um dieses Schweigen zu brechen, benötigt man einen Mut, den sich niemand vorstellen kann, der diese Hölle nicht selbst erlebt hat. Das ist wie, als würde man sich von der 2. Etage des Eiffelturms stürzen, sagte ein Opfer. Ich habe den ganzen Sommer nicht geschlafen, in dem Gedanken auszusagen. Für viele Betroffene habe das Mitwirken an dem Bericht bereits eine heilende Wirkung gehabt, sagte der Kommissionsleiter Sauvé. Das unabhängige Gremium hat am Dienstag auch einen Maßnahmenkatalog mit 45 Vorschlägen zur Missbrauchsprävention vorgelegt. Darin fordert es unter anderem mehr Transparenz, Entschädigungszahlungen für die Opfer und eine Reformation des Kirchenrechts. Vor allem empfiehlt es der katholischen Kirche, ihre systematische Verantwortung anzuerkennen und die sozialen wie zivilrechtlichen Folgen zu tragen. Die Zeit der Naivität und Zweideutigkeit ist vorbei, versprach der Vorsitzende der französischen Bischofskonferenz Éric de Moulin-Beaufort. Er drückte Scham und Entsetzen aus und bat um Vergebung. Der Bericht sei eine Bestärkung, dass man in der Aufklärungsarbeit nicht nachlassen dürfe, so der Bischof. Zu konkreten Entschädigungssummen wurde jedoch nichts gesagt.
Eine unabhängige Untersuchungskommission hat in dieser Woche einen Bericht vorgelegt über das Ausmaß des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche in Frankreich. Unsere Korrespondentin Linda Schildbach fasste zusammen. Und nicht nur in Deutschland oder, wie gerade gehört, in Frankreich ist die katholische Kirche in einer tiefen Krise. Die mit dem Missbrauchsskandal verbundenen systemischen Fragen, die betreffen die ganze Weltkirche. Das weiß auch Papst Franziskus. Und während die deutsche katholische Kirche im Rahmen des synodalen Weges Reformen auf den Weg bringen will, hat der Papst nun auch der Weltkirche einen synodalen Prozess verordnet. Der soll über 2 Jahre gehen und wird an diesem Wochenende im Vatikan eröffnet. HR-Inforeporter Tillmann Kleinjung hat den Limburger Bischof Betzing, zugleich der Vorsitzende der katholischen deutschen Bischofskonferenz, gefragt, was er von der Initiative des Papstes erwartet.
In Frankreich wurde sie wieder offensichtlich, die tiefe Krise, in der die katholische Kirche weltweit steckt. Für den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, ein weiterer Hinweis, dass sich etwas ändern muss.
Wer jetzt noch antritt und sagt, die Kirche hat kein systemisches Problem, der ist blind oder er will nicht sehen, was die Wirklichkeit der Kirche ist.
Die katholische Kirche in Deutschland will die systemischen Ursachen des Missbrauchsskandals auf dem Dialogforum zwischen Bischöfen und Laien, dem synodalen Weg, angehen. Am vergangenen Wochenende gab es in Frankfurt bei der Versammlung des synodalen Wegs große Mehrheiten für weitgehende Reformvorschläge zur Macht- und Gewaltenteilung in der Kirche, zu einer Sexualmoral, die eher die Liebe in den Mittelpunkt stellt als die Sünde. Das wird in Rom mit Argwohn beobachtet. Betzing stellt eine gewisse Ängstlichkeit im Vatikan fest.
Dem muss man immer wieder entgegenhalten. Wir machen hier kein Spiel, weil wir nichts anderes zu tun hätten, sondern wir haben nur diese Chance. Und wir gehen keinen deutschen Sonderweg. Es sind auch keine deutschen Sonderfragen, sondern das wird mir immer deutlicher im Kontakt mit Vertretern der Kirchen in anderen Ländern, die uns sagen, genau diese Fragen liegen auch bei uns oben auf.
Auch zu den Diskussionen in Deutschland nach der Entscheidung von Papst Franziskus, die umstrittenen Würdenträger Kardinal Wölki und Erzbischof Hees im Amt zu belassen, äußert sich der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz im Gespräch. Er habe schon den Eindruck, dass dem Papst die Ernsthaftigkeit der Situation in Deutschland bewusst sei.
Das Problem, das mir dann immer wieder signalisiert ist, bitte denken Sie auch an uns, an unsere Möglichkeiten. Wir können nicht einfach auch dort agieren, wie wir wollen, sondern sind an Gesetze gebunden, sind an die Zustimmung auch aus der Weltkirche gebunden. Da gibt es einen Widerspruch, das muss man sagen. Ich glaube aber, um die Lage weiß der Papst sehr wohl hier bei uns.
Von der anstehenden Weltsynode in Rom erwartet Georg Betzing echte Ergebnisse. Er wünscht sich für die katholische Kirche viel mehr demokratische Prozesse. Diese stünden nicht im Widerspruch zur Kirchenverfassung mit dem Papst an der Spitze.
Es schadet nichts, und das ist ja genau das, was der Papst anregen will, sondern es kann nur nützen, ganz viele Menschen, Gläubige aller Ebenen und Schichten, aller Nationalitäten und Kulturen einzubeziehen in die Prozesse, die wir brauchen.
Der globale synodale Weg, den Papst Franziskus am Wochenende in Rom startet, soll 2 Jahre dauern und auf allen Ebenen stattfinden. Das Ziel, möglichst viele zu beteiligen, über Veranstaltungen in den Gemeinden und in den Bistümern. Solche Fragebogenaktionen und Hearings gab es auch schon im Vorfeld früherer Synoden. Doch in den Abschlussdokumenten fand sich dann wenig von den Anregungen der Basis. Deshalb stellt Georg Betzing in Frage, ob am Ende, wie bisher üblich, nur der Papst das letzte Wort zu den Ergebnissen dieser Weltsynode hat oder ob es echte Mehrheiten für Reformen geben darf.
Ein synodaler Prozess der Erneuerung der katholischen Kirche weltweit, den will Papst Franziskus auf den Weg bringen. Was der Limburger Bischof Betzing, zugleich Vorsitzender der katholischen deutschen Bischofskonferenz, davon erwartet, das beschrieb uns Tillmann Kleinjung. Die Bedeutung der Religionen für den Frieden, die war in der vergangenen Woche gleich an 2 Orten ein zentrales Thema. In Lindau am Bodensee kamen rund 600 Religionsvertreterinnen und Vertreter, zum Teil digital, zur Weltkonferenz der Organisation Religions for Peace zusammen. Und in Rom hatte die katholische Ordensgemeinschaft von Sant'Egidio zum jährlichen Weltfriedenstreffen der Religionen eingeladen. Mit dabei auch Angela Merkel.
Am Platz vor dem Kolosseum sind viele Stühle aufgestellt, mit Abstand, Corona-bedingt. Ryan von den Philippinen ist mit seinen Freunden gekommen. Seit einem Jahr lebt er in Rom und hilft in seiner Freizeit obdachlosen Menschen. Frieden ist immer da. Wir müssen ihn einfach kultivieren und menschlich bleiben. Mit seiner Teilnahme am Friedensgebet will er den Respekt füreinander stärken. Egal, welcher Religion jemand angehört, welche Hautfarbe er hat, woher er kommt. Seit 35 Jahren veranstaltet die katholische Gemeinschaft St. Egidio ihr interreligiöses Friedenstreffen. Beim Abschlussgebet vor der antiken Arena sind wichtige Religionsführer aus aller Welt dabei. Auch Bundeskanzlerin Merkel nimmt teil. Es ist der Abschluss ihres Rombesuchs. In einem dringenden Appell ruft die Kanzlerin zu gegenseitigem Verständnis auf.
Ohne Respekt vor dem Andersdenkenden und vor Andersglaubenden können wir nicht in Vielfalt und Frieden miteinander leben.
Wichtig seien Offenheit füreinander und der Dialog miteinander. Allerdings sei dies nicht immer einfach.
Allzu viele Konflikte, Krisen und Kriege führen uns das immer wieder schmerzhaft vor Augen. Und sie lassen uns mitunter an der Fähigkeit des Menschen zur Menschlichkeit zweifeln. Aber verzweifeln, das ist keine Lösung. Wir dürfen nicht resignieren und nicht zu sprachlosen Zuschauern werden, wenn Menschen unter Konflikten leiden.
Doch mehrere anwesende Religionsführer zeigen sich enttäuscht von der Politik. Der ägyptische Großimam Ahmad al-Tayyib kritisiert diejenigen Industriestaaten, die Corona-Impfstoffe nicht abgegeben hätten. Dabei habe man ganze Kontinente des Impfstoffs beraubt. Auch der Papst mahnt dazu, Mitgefühl aufzubauen.
Meno armi e più cibo.
Weniger Waffen und mehr Lebensmittel, weniger Heuchelei und mehr Transparenz, mehr gerecht verteilte Impfstoffe und weniger unbedacht verkaufte Waffen. Eindringliche Worte, die bei der Politik auf fruchtbaren Boden fallen könnten, darauf hofft der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford Strohm.
Dieses Gebetstreffen zeigt, dass Religionen nicht, wie so oft leider auch der Fall, Teil des Problems sind, wenn es um Konflikte geht, sondern Teil der Lösung sein können.
Vor allem durch den Dialog soll dies erreicht werden. Im römischen Kongresszentrum La Nuvola waren zuvor junge und ältere Menschen aus mehr als 40 Ländern zusammengekommen, um sich in Foren darüber auszutauschen, wie die Welt nach Corona aussehen könnte. Die 24-jährige Verena Wopperer ist aus München angereist. Dort kümmert sie sich mit anderen Studenten um sozial benachteiligte Kinder, hilft ihnen bei den Hausaufgaben oder macht Ausflüge mit ihnen.
Ich glaube, hier ist einfach, dass sehr offensichtlich gerade Verbindungen geknüpft werden, die aber ja weiterwirken, wenn das Forum vorbei ist. Und ich denke, das ist eigentlich der wichtige Teil. Nicht, dass man jetzt das große Bild hat, sondern dass es ja auch weiterwirkt, wenn alle nach Hause reisen.
Bundeskanzlerin Merkel war schon mehrere Male bei den Gebetstreffen für den Frieden dabei. Das erzählte sie in ihrer Ansprache. Es gebe viele Facetten der Friedensarbeit. Nicht immer seien sie erfolgreich. Aber man müsse fest daran glauben, dass es möglich sei, Frieden zu schaffen.
Angela Merkel. Auf ihrer Abschiedstour durch europäische Hauptstädte war sie in dieser Woche nicht nur beim Papst, sondern auch, wie schon in früheren Jahren, beim Weltfriedenstreffen der Religionen. Elisabeth Pongratz berichtete aus Rom.
HR Info. Himmel und Erde.
In der vergangenen Woche ist Desmond Tutu 90 Jahre alt geworden. Der frühere anglikanische Erzbischof von Kapstadt erlangte Weltruhm durch seinen Kampf gegen die Apartheid, durch seinen unnachgiebigen Einsatz für Gerechtigkeit und Versöhnung dann im freien Südafrika nach der Apartheid und überhaupt durch seine heitere, energiegeladene und oft ein bisschen verschmitzte Art, seinen Glauben zu feiern und die Politik zu kommentieren. Er hat nicht viel Aufhebens gemacht um seinen Geburtstag, ein Gottesdienst und eine Feier im Kreis der Familie. Und er ließ verlauten, wenn er nicht zu müde sei, werde er sich wohl einen Film anschauen, eine Dokumentation über den Weg zum Glück. Darin ist er im Gespräch mit dem Dalai Lama, zwei religiöse Friedensnobelpreisträger unter sich.
Ende Juni hatte das Oberhaupt der Tibeter ein kurzes Videotelefonat mit Desmond Tutu auf Facebook veröffentlicht. Der fast 90-jährige Tutu sitzt darin bequem zurückgelehnt auf einem Sofa, seine blauen Augen leuchten, wenn er lacht. Der Dalai Lama, mit dem ihn eine langjährige Freundschaft verbindet, sagt:
I always consider you.
Ich betrachte dich immer als meinen älteren geistigen Bruder. Bis zu meinem Tod trage ich deinen Geist mit mir.
I carry your spirit.
Desmond Tutu redet nicht viel, nur so viel, dass er sich freue, mit seinem lieben Freund Kontakt zu haben.
I'm very glad, obviously, to be in touch with my dear friend, His Holiness.
Beide lachen, dennoch hat es etwas von Abschied. Wie viel die beiden alten Männer verbindet, zeigt der Film Mission Joy deutlich. Der Kampf um friedliches Miteinander, um Respekt trotz gegensätzlicher Lebensbedingungen und Ansichten und Humor. Als beide im Film gefragt werden, was sie über ihren Tod denken, muss Tutu lachen, weil der Dalai Lama im Vorteil sei.
Well, he doesn't mind too much.
Ihm kann das egal sein, Buddhisten werden wiedergeboren. Desmond Mpilo Tutu ist am 7. Oktober 1931 im schwarzen Ghetto des Minenstädtchens Klerksdorp bei Johannesburg geboren. Seinen Job als Lehrer kündigt er aus Protest gegen die rassistische Bildungspolitik der Apartheid-Regierung. Er wurde Priester, dann der erste schwarze anglikanische Bischof von Johannesburg und später Erzbischof von Kapstadt und überzeugter Anti-Apartheid-Aktivist. Dafür erhielt er 1984 den Friedensnobelpreis. Auch nach dem Ende der Apartheid in Südafrika mischte sich Tutu ein, setzte sich für die Rechte Homosexueller ein, forderte Simbabwes Präsident Robert Mugabe zum Rücktritt auf, prangerte Entgleisungen des regierenden afrikanischen Nationalkongresses ANC an und mahnte die enormen Unterschiede zwischen Arm und Reich im Land zu verringern. Solange die Kluft zwischen Reich und Arm nicht dramatisch kleiner wird, kann es keine Aussöhnung geben. Aussöhnung bringen sollte auch die Kommission für Wahrheit und Versöhnung, zu deren Vorsitzendem Nelson Mandela Desmond Tutu 1995 machte. Sie untersuchte rund 21.000 Fälle von Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen während der Apartheid. 2010 zog sich der damals 79-Jährige, der sich selbst als Quälgeist bezeichnet, aus der Öffentlichkeit zurück. Er lebt mit seiner Frau Lia in Kapstadt. Ihre gemeinsame Stiftung betreibt ein Museum, organisiert Vorträge und Diskussionen, die Tutus Wirken künftigen Generationen näher bringen sollen. Bis zu Tutus 91. Geburtstag will die Stiftung dafür mehr als 5 Millionen Euro Spenden sammeln.
There is no future without forgiveness. Our country would have been turned into dust and ashes.
Es gibt keine Zukunft ohne Verzeihen. Unser Land wäre zu Staub und Asche geworden, wenn wir den Weg der Rache und Vergeltung fortgesetzt hätten.
We mustn't wait just on government.
Wir müssen nicht warten, dass die Regierung etwas tut. Wir müssen sagen, wir wollen unsere Gesellschaft verändern. Wir wollen, dass diese Gesellschaft eine wird, die sich kümmert.
A caring society.
Der frühere anglikanische Erzbischof von Kapstadt und Streiter für Gerechtigkeit und Versöhnung, Desmond Tutu, ist in der vergangenen Woche 90 Jahre alt geworden. Karin Wehrheim berichtete. An diesem Wochenende nun grüßt der Sommer mit letzten Sonnenstrahlen. Aber der Herbst, der steht unabweisbar vor der Tür. Die Nächte sind schon kalt und oft liegt ja morgens der Nebel über den Wiesen. Wir stehen im Übergang. Und das heißt einerseits loslassen, Abschied nehmen von der sommerlichen Leichtigkeit. Da stellt sich Melancholie ein, vielleicht aber auch Vorfreude auf Zwiebelkuchen und Süßen zum Beispiel, Kastanien sammeln und das Gold des Herbstlaubes. Übergänge gehören zum Leben dazu und sie fordern uns. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat mit dem Psychotherapeuten Werner Gross darüber gesprochen, welche Bedeutung Übergänge für die Entwicklung und Prägung unseres Lebens haben und wie wir sie gut gestalten können.
Herr Gross, wenn wir von wichtigen Übergängen im Lauf des Lebens sprechen, welche würden Sie da am vordringlichsten nennen?
Naja, ich meine, der erste große Übergang ist die Geburt. Ne? Aus dem dunklen, engen Mutterleib durch den Geburtskanal sich ans Licht dieser Welt zu quälen, das ist der erste dramatische Daseinswechsel. Und entlang der Lebensgeschichte gibt es natürlich viele Übergänge. Also, was weiß ich, aus der Familie in den Kindergarten, dann der erste Schultag, die Pubertät, die erste Liebe, der Berufswahl, die Familiengründung. Und irgendwann kommen dann eben auch vielleicht die Bewältigung von irgendwelchen Krisen, Midlife-Crisis, Arbeitslosigkeit, Scheidungen, Tod von Angehörigen und so weiter. Das sind alles Übergänge und man kann ja sagen, es gibt zwei Arten von Übergängen. Einmal die Übergänge, die man sich selbst wählt, zum Beispiel ein Berufswechsel, die neue Wohnung, eine Heirat, aber auch andere, bei denen man Opfer ist, die man also erleidet, Schicksalsschläge, eben Trennung, Tod vom Partner und so weiter. Und auf die einen kann man sich vorbereiten und auf die anderen ist es eher wie ein Überfall, den man doch irgendwie auch bewältigen muss.
Inwiefern fordern uns diese Übergänge, Herr Gross? Welche Lebensaufgaben verbinden sich damit?
Na, ich denke, jeder Übergang hat sein eigenes Thema, das bewältigt werden will. Gemeinsam ist aber, dass man das Alte loslassen muss, weil die alten Muster einfach nicht mehr funktionieren oder ausreichen. Ich muss mir neue entwickeln und mich in eine neue Rolle reinfinden. Und dieses Neue verunsichert mich vielleicht erstmal, weil ich es noch nicht richtig kann, weil es eben Neuland ist, auch wenn ich es mir gewünscht habe. Also was weiß ich, die Verunsicherung bei der ersten Berufsstelle, wenn ich von der Uni komme, die erste Schwangerschaft bei der Familiengründung oder später dann der Rentenschock, wenn ich aus dem Berufsleben ausscheide. Also manche Leute sprechen auch von Umstellungskrisen oder Wachstumsschmerzen, einfach um in die neue Rolle reinzuwachsen. Es ist so, als müsste man eine Brücke schlagen zwischen meinem alten Ich und meiner neuen Rolle, und das ist nicht immer einfach.
Mhm. Wenn man sich Brücken vorstellt, dann gibt es ja die festen, wo man stabil drüber laufen kann, aber es gibt ja auch diese wackeligen Hängebrücken, die uns Angst machen. Angst und Verunsicherung, haben Sie eben schon gesagt, sind so typische Gefühle. Wovon hängt es denn ab, ob eine Brücke, die wir da überschreiten, für uns wackelig empfunden wird?
Diese Übergänge sind eben mit dieser Angst und Verunsicherung verbunden. Ich kenne die neue Situation noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie ich mich richtig angemessen verhalte. Und Angst ist zwar ein unangenehmes Gefühl, aber es motiviert ja auch hochgradig. Also wenn man mal von den Übergängen absieht, über die über einen hereinbrechen, also diese Katastrophen, Scheidung, Arbeitslosigkeit, Tod von Angehörigen, dann ist bei den anderen Übergängen die Gefühlslage ja meistens ambivalent, zwiespältig. Also auf der einen Seite gibt es die Hoffnung, eine positive Erwartung, und auf der anderen Seite ist die Befürchtung, die Angst, schaffe ich das, kriege ich das hin?
Herr Gross, ist es eigentlich richtig, dass wir davon sprechen, dass wir Übergänge gestalten? Was bedeutet dieses Gestalten?
Also ich denke, manche Übergänge kann man selbst gestalten. Man kann sie planen, strukturieren, und anderen ist man eben ausgeliefert. Also man könnte sagen, Opfer der Umstände, die da sind. Aber beides müssen wir irgendwie bewältigen. Und auch wenn es nicht immer sauber voneinander zu trennen ist, ist ja die Frage, wo ist meine Aktivität gefragt oder wo muss ich auch Situationen aushalten, erdulden und vielleicht mir eine Hilfe von außen suchen. Mhm. Auf jeden Fall kann man sagen, sind Übergänge auch immer Entwicklungschancen, und wenn man klug damit umgeht, sind sie so ein Stück auch Wegweiser für die Zukunft.
Entwicklungschancen, sagen Sie. Ein Aspekt so eines Überganges im Leben ist ja immer, dass man etwas zurücklässt, etwas verabschiedet. Was kann da helfen?
Also ich denke, Loslassen von all dem vorherigen Leben ist wichtig. Man kann ja sagen, die Zeit läuft immer nur in eine Richtung. Man kann nicht mehr zurück in den Kindergarten oder gar in den Mutterleib. Man kann auch die Zahnpasta nicht in die Tube zurückdrücken. Das heißt, wenn eine Situation da ist, muss ich sie irgendwie bewältigen. Und da ist natürlich die Bewusstmachung ein wichtiger Punkt. Nämlich, wenn ich mir bewusst mache, habe ich die Chance, eine Situation selbst zu steuern, zu beeinflussen. Wenn ich das eher so im Unbewussten belasse, die ganze Geschichte, dann läuft es durch wie ein Waschprogramm. Und die alten Muster haben letzten Endes die Oberhand, was nicht sehr viel weiterführend ist. Mhm. Also letzten Endes habe ich bei der Bewusstmachung allerdings auch die Verantwortung. Denn ich muss zwar planen, aber das sollte man nicht zwanghaft machen. Also es gibt immer einen Plan B. Also je genauer du planst, umso härter trifft dich der Zufall.
Die Religionen kennen ja für die Übergänge von Lebensphasen auch Rituale. Also denken wir an die Hochzeit, denken wir an die Konfirmation. Aber es gibt ja noch viel mehr Übergänge eigentlich im Leben, die gar nicht so von, jetzt sage ich mal, auch kirchlichen Ritualen begleitet sind. Ich denke zum Beispiel den Einstieg in den Ruhestand oder sowas. Bräuchten wir für mehr Übergangssituationen auch Rituale?
Also ich denke, Rituale haben ja einen Vorteil. Sie strukturieren unstrukturierte Situationen, gerade dann, wenn sie einen relativ hohen emotionalen Anteil haben. Und damit machen sie sie bewältigbar. Also wenn ich mich an ein Ritual halte, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Und damit ist es eine äußere Form, mit der ich meine innere Verunsicherung so ein Stück unter Kontrolle halte und bewältige. Das müssen allerdings Rituale sein, die zu mir passen. Also ich denke, das kann man nicht von außen nur übernehmen, sondern was auf der äußeren Ebene passiert, ist letzten Endes weniger wichtig als das, was ich innerlich damit mache, also was auf meiner inneren Bühne abläuft. Also das heißt, das Ritual, wenn ich das denn übernehmen kann, dann muss es für mich passen und glaubhaft sein.
Sie haben eben schon angedeutet, dass Übergänge auch uns stärken können. Was wären denn für Sie so von bewältigten Übergängen her die wichtigsten Prägungen und Stärkungen, die man so mit ins Leben nimmt anschließend?
Naja, hängt ja so ein bisschen ab davon, was ich für Erwartungen an mein Leben habe. Mhm. Und wenn ich das Leben eher als eine Herausforderung ansehen kann, dann ist es allemal besser, als wenn ich das für eine Abfolge von Katastrophen erlebe. Manchmal stimmt ja auch der Satz, es ist gut gewesen, weil es schwer gewesen ist.
Die Übergänge des Lebens, sie prägen uns, sie wollen gestaltet werden. Darüber sprach Klaus Hofmeister mit dem Psychotherapeuten Werner Gross. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.